AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hallo meine lieben Enliven-People, willkommen zu dieser neuen und absolut besonderen Folge, denn ich habe ein absolutes Supertalent bei mir, den lieben Simon, der so viele Talente hat, dass er selber nicht oft weiß, welchen Namen er jetzt eigentlich seinem YouTube-Kanal geben kann, Lore und Mythen oder ist er der Cineman. Das ist aber überhaupt kein Problem, wenn er gerade diesen Spagat zwischen Filmen und Spielen und irgendwie was dazwischen macht, denn genau darum soll es heute gehen. Wir wollen über unsere besten Ideen reden, welche Filme eigentlich mal Spiele bekommen sollten. Und ich finde, das ist ein super Thema und ich bin sehr froh, dass du heute da bist. Hi.
Was eine Ankündigung. Michael, grüß dich. Hi. Ich habe jetzt einfach mal grinsend hier gesessen und habe dir mal zugehört.
Ja, ging runter wie Öl. Was ich dir über dich selbst erzähle, ja. Sehr, sehr cool. Deswegen freut mich das riesig. Wir haben heute 5 Filme mitgebracht, jeder von uns beiden. Ich bin sehr gespannt. Dann werfen wir so erste Gameplay-Konzepte und überlegen uns, welches Studio wir jetzt zwangs damit beauftragen, die das natürlich bis morgen dann fertig machen. Genau.
Mindestens.
Lass uns einfach mal einfach starten und dann immer komplizierter werden. Was zuletzt geschah. Wir müssen darüber sprechen. Ne? Gerade so Videospielverfilmungen litten ja sehr lange unter dem Lizenzfluch. Ne? Das hat sich stellenweise gebessert, stellenweise nicht gebessert, wenn ich jetzt gerade so an Filme wie, weiß ich nicht, Monster Hunter Wilds denke. Und gleichzeitig so serientechnisch haben Spiele dann echt gute Filme beziehungsweise echt gute Serien abgeliefert. Was wir aber heutzutage kaum noch bekommen, sind Verspielungen von Filmen. Die sind irgendwie, die Lizenzspiele sind irgendwie ausgestorben. Oder wie stehst du persönlich dazu?
Ja, das Gefühl hatte ich auch, bis dann auf einmal Hogwarts Legacy um die Ecke gekommen ist und man gemerkt hat, ach krass, ihr wollt euch doch nochmal einen großen Film vornehmen. Ich persönlich zu meinem Hintergrund muss ja sagen, ich bin gar nicht der Spiele-Experte per se, ich zock, aber ich bin auf jeden Fall der Lore-Experte für viele Sachen. Deshalb eben auch das, was du gerade gesagt hast, Lore und Mythen vorher und jetzt auch Filme, Kritiken. Also von daher 50% des Themas decke ich, glaube ich, ab.
Ich deck die Spiele ab, du deckst die Filme ab und ich sag dir dann, ob das umsetzbar ist. Und wenn ich jetzt gleich mit einem blöden Film um die Ecke komme, meinst du so, braucht man kein Videospiel zu. Vielleicht braucht man den Film auch gar nicht.
Ja, genau, legendär. So machen wir das.
Ich find's sehr cool. Und mir fällt da als ein positives Beispiel heraus, irgendwie John Wick. Gerade die gesamte Reihe, das ist für mich so die Verfilmung eines Videospiels, wo eigentlich noch nie ein Videospiel gegeben hat, aber das dürfte jetzt eigentlich noch nachgereicht werden. Das ist für mich ein super tolles Crossover irgendwie von den Mechaniken eines Videospiels in einen Film gegossen. Aber machen wir es heute umgekehrt, wir gießen Filme in Spiele. Sag mir mal bitte, welcher deiner Lieblingsfilme, / einer deiner interessantesten Filme, welcher Film soll ein Videospiel deiner Meinung nach unbedingt bekommen?
Tatsächlich würde ich gar nicht mit meinem Lieblingsfilm folgen, weil dann müsste ich auf sowas wie Dune zu sprechen kommen und da sind ja gerade echt ein paar Spiele in der Mache. Von daher, da würde ich nur was aufgreifen, was es schon gibt. Aber ich würde mal mit einem Indie-Titel so ein bisschen starten. Ich bin gespannt, ob deine Zuhörer den Film überhaupt kennen, und zwar Der Leuchtturm. Der ist von Robert Eggers, weil ich ein riesen H.P. Lovecraft-Fan bin. Und das ist ein ganz skurriler Horror-Schwarz-Weiß-Streifen, der wirklich trashig ist. Und da habe ich mir gedacht, ich habe früher gerne, ich weiß nicht, kennst du noch das Spiel Myst aus dem Jahre 1993?
Ja, ja, ja.
Ein altes Point-and-Click-Adventure, würde ich sagen, ziemlich mysteriös. Und da habe ich mir gedacht, das fände ich geil, wenn man so auf so einer Insel alleine startet, völlig melancholisch, so ein Leuchtturm, der im Hintergrund dröhnt und man da einen Horror da entfaltet in so einer ganz, ganz drögen Gegend. Da hätte ich mal richtig Bock drauf.
Ich find's so witzig, dass du zuerst jetzt mit einem Point-and-Click-Adventure um die Ecke kommst, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. Du kannst dich für Point-and-Click-Adventures heute noch begeistern?
Ja, absolut. Absolut. Habe ich früher gerne gespielt und ich mach's jetzt zwischendurch auch immer noch super gerne.
Das finde ich super interessant. Ich verwechsel aber jetzt den Schwarz-Weiß-Leuchtturm nicht mit einem Film, in dem Robert Pattinson und der Darsteller von dem grünen
Kobold
Spider mit.
Doch. Genau der Film dann, ist das.
Siehst du, meine lieben Leute, wenn ihr zuhört, also ich kenne den Film, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe genügend darüber gehört und genügend darüber gesehen. Genau, Frage an euch, ob ihr die Filme überhaupt kennt, die wir heute erwähnen. du kommst jetzt mit einem Point-and-Click-Adventure um die Ecke. Ja, ich finde, das kannst du leicht machen. Ne? Das ist überhaupt nicht schwierig. Sehr, sehr cool. Nee. Ja.
Nee. Ich dachte, ich starte mal direkt mit dem, was keiner erwartet. Und das hat bestimmt keiner erwartet, der hier zuhört.
Ich bin mal gespannt, ob du mit meinem Vote klarkommst, ob du es dir vorstellen kannst. Ich werf mal für euch das Jahr 2007 in den Raum. Ich werf für euch den Regisseur DJ Caruso in den Raum. Klingelt's bei dir schon, was es sein könnte?
Nee.
Disturbia mit Shia LaBeouf.
Ja.
Das ist für mich, das ist ja für mich einfach auch so ein Crossover aus ganz verschiedenen Genres, dieser Film. Ne? Es ist irgendwie ein Teenie-Streifen, er hat eine Romanze, er ist Mystery, er ist ein Horrorfilm gleichzeitig.
Ein Suspense-Film. Bin ich gespannt, was du mir für ein Spiel nennen willst. Wirklich.
Und ein Thriller. Also dieser Film ist ja sowieso schon super erstaunlich und wechselt alle 10 Minuten sein Genre. Und das stelle ich mir als Videospiel auch unbedingt interessant vor, weil stell dir vor, du spielst so ein Slice-of-Life-Spiel, also quasi, dass du unseren so einen Jugendlichen, der quasi, der ist halt zwangsbeurlaubt, der ist halt durch eine Strafe, muss der halt sein Haus hüten und hat eine Fußfessel und findet halt raus, dass es einen Serienmörder in seiner Gegend gibt. Und das stelle ich mir halt super lustig vor, wenn du halt quasi so im ersten Part gegen die Langeweile kämpfen musst. Ich weiß nicht, ob du dich an diese legendäre Szene mit Such a Lonely Day erinnerst von System of a Down.
Weil, ist das da, weil er nicht rauskommt und sich dann
beschäftigt? Und dann fängt er sich an, mit so richtigem Scheiß zu beschäftigen. Der klebt zum Beispiel irgendwie Donuts aneinander. Der ist so richtig desperated. Und das stelle ich mir so als eine sehr interessante Phase vor, dass man am Anfang so quasi gegen die Langeweile kämpft, ne? Und dass du später dann so Life is Strange-artig so verschiedene Gespräche führst, du musst Entscheidungen treffen, du kannst falsche Entscheidungen treffen, du kannst das Ende beeinflussen und dass es dann von der Krimi-Arbeit quasi am Ende in so ein Horrorfinale läuft, wo du dann quasi auch im Haus des Serienkillers bist. Ja, also ich sehe da sehr viel Potenzial für sehr verschiedene Level.
Super geil. Ich würde aber Shia LaBeouf nicht mehr für die Videospielverfilmung nehmen. Ich glaube, da ist man, der ist ein bisschen verbrannt, der Junge.
Du meinst für die Videospielung des Films.
Ja, genau.
Also quasi Live Motion Capturing. Aber wen nehmen wir denn dann?
Tom Holland. Der das sieht fast so genauso
klar,
aus.
Das war so klar. Man nimmt ihn, er ist so der Videospielcharakter für alles, oder?
Ja, leider ja.
Während Timothy Chalamet, ich weiß nicht, ob es dir so geht, also ich mochte ihn mal, mittlerweile mag ich ihn weniger und irgendwann werde ich wahrscheinlich wieder mehr mögen, aber ich finde Timothy Chalamet zum Beispiel jetzt aus Dune, weil du es schon angesprochen hast, ich finde, der hat so ein Chosen One-Gesicht. Ne?
Er ist Paul Atreides und dafür werde ich Timothy Chalamet immer lieben. Das ist jetzt mein Paul Atreides und es sind viele Rollen drumherum und andere Geschichten, die sind ein bisschen wild, aber nein, er ist Paul, er ist der Chosen One, den werde ich nicht schlecht reden.
Er ist mittlerweile irgendwie gerade alles, ne? Er ist hier bei der Vorverfilmung von Charlie und die Schokoladenfabrik, dann spielt er jetzt auch noch bei Bob Dylan mit. Es ist irgendwie so der Charakter, der überall rumgereicht wird und Tom Holland ist eben der andere. Ich bin sehr gespannt, ob das der nächste James Bond Darsteller, dafür ist er viel zu jung. Viel zu jung.
Warten wir erstmal die Odyssey ab, da werden wir ihn auch sehen.
Ja, ach, der ist jetzt sowieso überall. Nee, aber Timothy Chalamet nehmen wir nicht für die Videospielung von Disturbia, dann nehmen wir Tom Holland oder jemand anders. Wer dafür natürlich auch cool wäre, wäre der Charakter, das wirst du besser wissen, der den einzigen Menschen in The Boys spielt.
Ach so, ja. Oh Gott, von wem ist der nochmal der Sohn? Das muss ich nachgucken. Der hat nämlich eine ganz prominente Eltern.
Der spielte jetzt auch nämlich letztens bei No Pain Man oder so ähnlich, spielte er mit. Wir werden den Namen jetzt sofort rausfinden. Das stelle ich mir gut vor.
Das ist Jack Quaid. Nee, danke. Genau, Jack Quaid. Und er spielt Huey Campbell in The Boys.
Genau.
Und die Eltern sind Meg Ryan. Ja.
Das stelle ich mir, das ist so der Underdog, ne? Das kaufe ich ihm ab, wenn man Timothy Chalamet in Disturbia reinpacken würde. Ja. Ich glaube, der Serienkiller würde von vornherein aufgeben, weil er dann von Wüstenwürmern gefressen wird, keine Ahnung.
Ich verstehe es auch, ja, absolut.
Der kürzeste Film überhaupt oder das kürzeste Spiel überhaupt. Du würdest schon sagen, das können wir in Auftrag geben, Disturbia, das Videospiel.
Ja, ich denke schon. Also, wenn unsere Namen draufstehen und wir Geld damit verdienen, dann sollten wir das sofort tun.
Wir denken sehr kapitalistisch, das finde ich sehr
gut. Nein, absolut
nicht. Ich bin gespannt, ob du kapitalistisch oder kreativ oder inspirierend denkst bei deinem nächsten Film. Horrorfilm in die Point-and-Click-Adventure fand ich beeindruckend, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt.
Boah, du hast eigentlich die perfekte Überleitung. Also, wir müssen echt sagen, wir haben die Filme im Vorfeld nicht abgesprochen. Das heißt, wir wissen nicht, was der andere hat. Und du startest mit kapitalistisch und meinen unterwegs sei, ist der kapitalistische Bock schlechthin. Und zwar geht's jetzt um den neuen Superman 2025, der gerade marketingtechnisch überall diskutiert wird. Selbst Donald Trump setzt sich auf den Superman-Anzug und haut einen Post dafür raus. Also Marketing ist, glaube ich, da die Devise.
Ja.
Und wenn man sich den Film anguckt, das ist ja wirklich ein trashiges Comic-Panel-Fest, wo Superman gegen riesen Kaijus kämpft und gegen völlig verrückte Wesen eben sich durch Metropolis boxt. Und da war ich dran erinnert und habe gesagt, boah, wenn man so ein Trash-Spiel, was aber auch sehr brutal ist, ähnlich aufsetzt wie das X-Men Origins Wolverine-Spiel aus dem Jahr 2009. Ich hoffe, das hast du gespielt. Das ist ein Slasher-Sondergleichen, wie man mit Logan da durch die Gegend zieht und was man da mit seinen Krallen alles machen kann. Das war wirklich phänomenal. Und die Cutscenes noch praktisch God of War voraus, sag ich mal so in die Richtung. Mhm. Das war ein grandioser Titel. Und da habe ich mir gedacht, wenn man da jetzt mal Superman ist ja super langweilig, weil der einfach übermäßig stark ist und eigentlich keine Gegner hat. Und wenn man das aber mal ausleben darf in so einem Spiel, wo man sich so komplett kreativ durch Metropolis boxt gegen Supermonster, das finde ich geil.
Das ist für mich der eine Superheld, der ist so der Cheat in Person, ne? Ich mag Superman überhaupt nicht. Und irgendwie, ich würde ja am liebsten quasi das DC mit Marvel tauschen, ne? Dann könnte Marvel quasi Superman bekommen und wir würden aus Marvel Spider-Man bekommen, weil ich finde, dass Spider-Man so der einzige Charakter ist, der mir neben Hulk einfällt, der eigentlich auch ein DC-Charakter sein könnte.
Oh, spannendes Thema. Spider-Man, der einzige DC-Charakter, ja.
Oder Hulk, das sind diese beiden tragischen, ne? Ich finde Iron Man zum Beispiel ist so ein richtig typischer Marvel-Fan, ne? Vor allem Marvel-Fan. Er ist auch Fan von sich selbst, das auf jeden Fall. Aber das finde ich total interessant, wie die mal untereinander tauschen könnten. Du willst jetzt also ein Superman-Spiel haben, wo er richtig brutal durch die Stadt boxt und alles irgendwie kaputt schlägt.
Ja. Also
mit schönen Zerstörungseffekten, ja. Okay, bei Zerstörungseffekten hast du mich wieder. Also darf ich auch Tankstellen hochjagen, wenn ich will.
Absolut, du darfst auch die LKWs, die davor parken, nehmen und wild damit um dich hauen und damit Dinge in Brand setzen und sowas. Das wäre es.
Darf ich so tun, als sei ich Homelander? Also, dass ich quasi mir eine Mod installiere und ich müsste nicht wie Superman aussehen, aber ich dürfte wie Homelander aussehen.
Ja, absolut. Aber da hätten wir eine Serie gehabt mit The Boys. Aber wir machen den bösen Superman. Sie haben ja schon bei Henry Cavill einen bösen Superman versucht zu etablieren mit einem Schnäuzer. Den haben sie mir ja teuer wieder rausgeschnitten. Warum nicht für den Titel? Dann ist es sogar auch so ein bisschen wie Omni-Man. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, Invincible.
Ich bin jetzt bei Omni-Man, aber der Vorverfilmung von I'm Legend. Aber ich zieh mich wieder raus aus diesem Rabbit Hole. Superman, okay, ein Superman-Spiel, aber auch ein gutes Superman-Spiel. Ich kann mir nämlich gerade nicht erinnern, ob es mal jemals ein gutes gegeben hat. Ich kenne vor allem ein super trashiges, aber ich glaube, da wäre ein Platz frei für mal wirklich ein gutes Superman-Spiel. Ja, okay. Ja,
ist doch wie ein X-Men-Titel, da gab es auch eigentlich nichts Gutes von. Aber wenn es schon so drüber ist, dass es so einen Trash-Spaß macht, dann kann es was werden. Muss man sich nur trauen.
Dann traut man dir das eher zu als Hideo Kojima, dass du quasi der Creative Director bist, der das einzig gute Superman-Spiel macht. Genauso wie Denis Villeneuve. Hilf mir bitte, den Namen richtig auszusprechen.
Ja, ich vertue mich auch immer, weil ich glaube, es
man ist. Man darf nie länger drüber nachdenken. Je länger man drüber nachdenkt, desto falscher macht man's.
Es ist Villeneuve, das ist so, wie wenn du die Worcester-Soße sagen willst. Die heißt nur Worcester.
Dennis Villeneuve, der hat gezeigt, dass er den Dune verfilmen kann, was.
David Lynch?
Genau, er hat's möglich gemacht und du bist die eine Person, die ein Superman-Videospiel macht. Okay, ja, I believe in Sven. Ja, finde ich gut.
Ja, guck mal, wir nähern uns an. An welchen Titel nähern wir uns denn jetzt von dir an?
Ja, jetzt wird es nämlich super kontrovers. Das war damals ein Film, da saß ich im Kino und Leute sind nach einer halben Stunde rausgegangen. Und ich dachte mir so, ich finde den Film gar nicht scheiße. Und dadurch, dass Leute jetzt rausgegangen sind, finde ich ihn sogar noch besser, weil er einfach so anti-mainstreamig ist. 2009, Neil Blomkamp.
Gib mir Kontext.
District 9.
Oh, spannend. Spannend, aber ich sehe jetzt, in was für eine Filmecke du unterwegs bist. Spannend.
Ich werde auch noch andere Sachen heute liefern. Ich werde auch einen Film liefern, da werdet ihr nicht drauf kommen, dass ich den mitgebracht habe. aber District 9, falls ihr den Film kennt, wirklich ein super interessantes Szenario, in dem nämlich ein Alien-Raumschiff auf der Erde strandet und die dann quasi irgendwie, weil die Erde sich dann um diese Aliens kümmern müsste, die irgendwie nicht mehr weiter können, errichten die dann ein Camp unter deren kaputten Raumschiff und das erzeugt dann diesen District 9, wo quasi, da herrscht die Hölle auf Erden. Ne? Und es gibt unterschiedliche Fraktionen und das bietet sich natürlich für einen Third Person Third-Person-Shooter an, bei dem ihr quasi in derselben Welt unterschiedliche Gebiete, unterschiedliche Maps, dass ihr unterschiedliche Kampagnen aus unterschiedlichen Perspektiven spielen könnt. Quasi die Aliens, quasi die Gangster, die da auch mit in diesem District hausen, die Menschen. Und ich spoiler nicht damit, es gibt sogar tatsächlich Mensch-Alien-Hybriden, weil tatsächlich die Alien-Waffen nur von Aliens benutzt werden können. Und die Menschen finden das total toll und denken sich, wenn wir uns mit Aliens verbinden, dann können wir deren scheiß Waffen auch nutzen. Und das denke ich mir gerade, weil der Film auch so unglaublich, so schwierig zu fassen ist, ne? Gerade auch, weil er eine Dokumentation ist. Und wer ist da eigentlich gut und wer ist da eigentlich böse? Das stelle ich mir unglaublich, da ist unglaublich viel Potenzial drin. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, wer würde das Spiel denn entwickeln können? Also welche Dramaturgie oder Melancholie willst du da denn drin haben? Du hast gerade schon Namen gedroppt wie Hideo Kojima und sowas.
Ich sag Naughty Dog.
Oh ja, geil. Ja, okay.
Ja. Ne, sie machen jetzt Intergalactic, das ist, das bietet sich ja quasi an. Ne? Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber da sehe ich tatsächlich Last of Us in der Pflicht. Wenn Neil Druckmann gerade zuhört, macht ihr bitte Notizen.
Ich finde es ja immer noch so lustig, dass Pedro Pascal nach The Last of Us Abdreh gesagt hat, wie kann man sich sowas angucken, das ist so traurig. Und er spielt einfach alles mit und es gefällt ihm gar nicht.
Hat er sich so negativ zur zweiten Staffel geäußert?
Ja, er hat sie nicht schlecht geredet, aber er hat einfach nur gesagt, diese Geschichte, es wird ja immer schlimmer und immer trauriger. Wie kann man sich so etwas angucken? Das hat er gesagt, ja.
Joel hasst seine eigene Story. Das ist so witzig. Boah, das ist zu viel Salz für diese Kontroverse rund um diesen zweiten Teil. Super witzig. Ja. Aber meiner Meinung nach der beste Joel-Darsteller. Und ich bin weiterhin auch mit Bella Ramsey super zufrieden als Ellie. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, sie spielt eine gute Ellie, selbst wenn sie nicht wie eine Ellie aussieht.
Ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, solange man nicht was komplett anderes macht, finde ich das völlig in Ordnung. Und Bella Ramsey hat einfach halt auch ein Character-Face, muss man auch einfach sagen. Und das hat sie in Game of Thrones schon sehr gut eingesetzt. Und ich war mit Last of Us völlig zufrieden, auch wenn ich die zweite Staffel ein ganzes Stückchen langweiliger fand als die erste.
Ah, die war so schlimm. Oh, Neil Druckmann, du kannst nicht so eine tolle erste Staffel bauen und dann bei der zweiten alles vergessen und vor allem dann gehen. Ne, wo ich, was? Was? Dann hättest du auch vorher gehen können. Nee.
Ja, das tat ein bisschen weh. Ich hatte auch gehofft, dass The Last of Us für uns der nächste goldene Stern am Serienhimmel wird. Und ich hatte leider das Gefühl, schon bei der Hälfte der zweiten Staffel, es ist gut, aber ich brauche es jetzt nicht bingen, sag ich's mal so.
Boah, die erste war so toll und bei der zweiten haben sie so, lass uns noch mal darüber reden, lass uns diesen Schmerz verarbeiten. Also diese Serie hat mir mehr weh getan als das Spiel und das geht eigentlich gar nicht, aber Neil Druckmann wollte es halt zeigen, sehr schön. Aber guck, District 9 von Neil Blomkamp und Neil Druckmann, das bietet sich ja an. Die heißen ja fast gleich. Ja, finde ich gut.
Genau, Namen verbinden. Ja, also wer noch Batman vs. Superman im Kopf hat, weiß, wie viel so einen Namen ausrichten kann. Also wer es nicht weiß, Batman überlegt sich seinen kompletten Hass anders, nur weil die Mütter gleich heißen. Das ist die dümmste Entscheidung, die ich in einem Drehbuch jemals gesehen habe.
Drehbücher, das ist schlimm. Aber gut, District 9 ist natürlich jetzt von 2009, ist ja uralt. Also ich bringe ganz viele Filme heute mit, die eher unrealistisch sind. Dein Point-and-Click-Adventure halte ich sogar für realistischer. Und das Superman-Spiel, ich meine, du wirst wahrscheinlich gerade quasi jetzt angerufen, dass du es machen sollst.
James Gunn hat gerade angerufen, ja. Ich habe aber abgesagt.
Okay, ach schön, dass du dir für diesen Podcast abgesagt hast. James Gunn, du musst dich gerade gedulden. Ich bin gerade bei Enliven. Ja, finde ich sehr gut. Ich habe noch andere Filme, die sind definitiv realistischer. Aber wie gesagt, die Chancen, dass heute noch Spiele zu Filmen kommen, ist irgendwie unwahrscheinlich, weil ich glaube, andersrum machst du mehr Geld und du kannst irgendwie Leute dann noch mehr zu den Spielen bringen, als dass du Leute über die Spiele wieder zurück zu den Filmen bringst. Nee, ich glaube, das ist ein One-Way-Ticket, das funktioniert heute nicht mehr so.
Machen wir doch da mal kurz ein Thema auf.
Ja, bitte,
weil würde mich ja so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Spiele, die wirklich filmtauglich sind heutzutage, die Geschichte schon so gut erzählen, wenn man sich ein God of War oder sowas anguckt, dass man gar keine Verfilmung mehr davon braucht, weil das Spiel alleine ja schon eigentlich ein Film ist und weniger ein typisches Videogame, wie man das eben aus anderen Sachen kennt.
Ich sag mal so, aus meiner Perspektive verstehe ich dich voll und ganz. Ich verstehe aber auch so ein bisschen den wirtschaftlichen Hintergrund. Also das verstehst du selbstverständlich auch. Ich glaube, es ist mehr so eine wirtschaftliche Entscheidung, dass man quasi so eine Miniatur anfertigt. Ne? Man zieht die gesamte Story raus und dann kannst du diesen Kanal wieder zurück zum Spiel. Ich sage auch gleich, es sind natürlich komplett unterschiedliche Werke. Ne? Weil so ein Last of Us, gerade diese ganze Reise, dieser One-Shot, dass du permanent bei diesen Charakteren bist, das hast du halt in der Serie nicht mit Sprüngen. Und auch ein God of War funktioniert nicht als Serie. Ich sag auch, wenn, und das heißt, gerade Netflix macht ja anscheinend gerade eine Bioshock-Serie. Ich sag, auch das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht.
Ja, es kommt darauf an, wie gut sie den Horror von dieser Unterwasserwelt da einfangen können, weil Rapture heißt sie, ist richtig, ne?
Richtig, richtig.
Ja, also das müssen sie hinkriegen. Ich bin aufgeschlossen dafür, tatsächlich, für Bioshock, weil ich gar nicht der große Shooter-Spieler bin und deshalb, ich liebe halt Lore und Story, und wenn sie es schaffen, für Leute, die gar nicht Bock haben, sich groß durch die Gegend zu ballern, diese Story und diesen Horror auf die Leinwand zu kriegen, dann könnten die mich damit durchaus kriegen.
Ich sag aber, während du gleichzeitig natürlich eben noch auf der anderen Seite argumentiert hast, das, was das Spiel so besonders macht, ich glaube, das kann man nicht mit in diese Serie oder in den Film packen, aber wenn man das Spiel nicht kennt, dann wird man es natürlich nicht merken. Selbstverständlich haben all diese Welten großes Potenzial dafür. Nur richtig, man kann sich darüber austauschen, ob es überhaupt notwendig ist, aber da, wo Geld ist, besteht auch für viele Studios natürlich eine Notwendigkeit, ne?
Ja.
Sich die Köfferchen voll mit Geld zu machen. Finde ich immer eine super spannende Frage. Super, super spannende Frage. Ich bin super gespannt auf deinen nächsten Vote und ob du dann quasi den nächsten Auftrag schon an Land ziehst.
Ja, ich bin ja mit dem Leuchtturm bin ich ein bisschen kontrovers gestartet.
Fand ich super kontrovers, ja.
Jetzt nehme ich was einfach allen Leuten bekannt ist, und dann wirst du sagen, hey, da gibt's doch das Spiel von. Haben wir auch schon erwähnt hier. Und zwar Harry Potter will ich noch mal in den Raum werfen. Wir haben zwar Hogwarts Legacy bekommen, aber ich hätte mir sowas wie mal wieder ein richtig gutes MMORPG oder sowas gewünscht in der Harry Potter Welt. Weil ich glaube, dass man da relativ viel machen kann. Für mich war Hogwarts Legacy nämlich zum Schluss eigentlich ein sehr langweiliges Spiel. Meisten Spaß gemacht hat es, Hogwarts zu entdecken und da durchzulaufen. Das habe ich auch die ersten 10 Stunden getan. Und dann habe ich das Spiel ehrlich gesagt nicht mehr weitergespielt. Bei einem richtig guten MMORPG, wo ich Hauspunkte sammle, wo ich wirklich darauf auch hinauslaufe, mit meinem Haus den Pokal zu holen. Ich glaube, da könnte ich noch mal Stunden reinstecken.
Ich werde natürlich die Büchse der Pandora nicht öffnen. Ich sage nur, die Kontroverse rund um dieses Spiel hat sich ja letztendlich für die Leute, die es jetzt verteidigt haben, jetzt wirklich gar nicht mal gelohnt, weil es jetzt, wie du schon sagtest, es ist kein Meisterwerk geworden. Das hätte eigentlich auch ein viel, viel besseres Spiel werden können, weil ich glaube, alle Leute dachten, oh, das ist wie Bully nur in Hogwarts. Und nein,
überhaupt Bully war großartig.
Es ist nicht wie Bully. Und ich schicke dir gleich mal einen Link zu, weil es jetzt tatsächlich einen neuen Trailer für ein Spiel gibt für nächstes Jahr, das exakt wie Bully sein soll, weil von Rockstar werden wir kein Bully 2 bekommen. Aber ich sehe auch, das meinte ich mit Slice of Life, ne? Ich mag tatsächlich Spiele, die so bestimmte Routinen, so bestimmte Tagesabläufe mit aufnehmen, ne? Dass du quasi nicht immer nur Shooter hast, sondern auch so, du bist halt auch ein ganz normaler Mensch, der irgendwas machen muss. Das finde ich ganz
Unterhosen toll. Hochziehen zum Beispiel.
Unterhosen hochziehen, warum nicht? Ne?
Das war doch bei Bully, ne? Das konnte man doch machen, ne?
Jo, da konntest du nicht, ja, das war Level 1. Das war genau. Level 1. Aber gerade bei Harry Potter denke ich mir halt, ne, Hogwarts erkunden konnten wir schon damals in den ersten Spielen auf PlayStation 1 und so. Und ich glaube, es sieht jetzt so toll aus, wie wir es vermutlich in Erinnerung haben, wenn wir an diese alten Spiele denken, was aber nicht der Fall ist, ne? Also quasi als Remake dieser Spiele. Aber ja, dafür, dass es so eine große Zaubererwelt ist, schon wieder in Hogwarts zu sein und dann diese 400 Quadratkilometer an nichts drumherum zu haben und das dann ein Open-World-Spiel zu nennen. Ja, ich stimme dir zu. Ich glaube, das wäre, glaube ich, viel cooler, wenn das ein MMO wäre. Aber wo würde das dann spielen? Fragezeichen.
Wahrscheinlich erstmal nicht in Hogwarts selber, sondern vielleicht sucht man sich eine von den anderen Schulen raus und oder vielleicht auch eine ganz coole Idee, dass man sich auch aussuchen kann, in welcher Schule man startet. Dass man so praktisch 4 Schulen zur Auswahl gibt und dann startet da das Spiel und dann wird die Welt danach offener. Und dann hat man in jeder Schule so unterschiedliche Dungeons, wo man dann irgendwann rein muss oder sowas, so in die Art gedacht.
Also quasi wie bei Dragon Age Origins, das mit Alternate Beginnings, also du hast unterschiedliche Startoptionen, ne, unterschiedliche, genau. Du hast auch so RPG-mäßig, das finde ich, das hat viel Potenzial. Ich sag aber auch, weil ich gerade so ein bisschen an Vampire the Masquerade denken muss, ne, weil das sind, also ähnlich Vampire wie auch Zaubernde, müssen sich ja permanent verstecken und das macht ja auch Vampire the Masquerade ganz gut auf, dass du quasi so ein, in, ich glaube Los Angeles ist es, oder unterschiedliche Städte in den 80ern und 90ern, dass du quasi unter Muggelns lebst. Musst. Und das finde ich irgendwie auch spannend, weil du dann so ein Stealth-Dings drin hattest. Ich würde ehrlich gesagt die ganze Schulgeschichte mal wegschmeißen, weil wir haben viel zu oft auf der Büffelbank gesessen. Ich würde gerne mal erwachsen sein, weißt du, erwachsen in diesem Spiel und quasi unter Muggeln leben und permanent über Muggel herziehen. und hier den Tagespropheten lesen und schimpfen und Quietscheentchen sammeln und sich fragen, wofür Muggel die eigentlich brauchen. Ah, das ist, finde ich, ist irgendwie zu wenig behandelt worden in allen Medien dazu.
Gebe ich dir recht, weil, auch wenn du über das Erwachsenenleben in der Harry-Potter-Welt sprichst, die fantastischen Tierwesen haben ja versucht, das aufzugreifen, aber ich finde, diese Darstellung, der fehlt einfach die komplette Liebe und Magie, die so diese ursprünglichen Harry-Potter-Romane einfach rübergebracht haben. Und da ist das Erwachsenenleben, finde ich, total, ja, zu viel. Es ist einfach zu viel Fantasy da drauf. Harry Potter fand ich gerade so charmant, dass so eine Weasley-Familie einfach eine, ja, eigentlich eine ziemlich bodenständige bis hin zu runtergekommene Familie ist, die so ihr normales Leben in der Muggelwelt versucht zu leben und nicht diese, ja, gestylten Johnny Depps und Colin Farrells, die uns fantastische Tierwesen gezeigt hat.
Das war auch so eine Reihe, die wurde immer schlimmer, je länger sie lief und jeder wollte mal Grindelwald spielen. Ja. Ja. Oh Gott, war das schlimm. Oh, es wollte mich nur noch hassen. Finde ich, ist ein wichtiger Punkt, den du erwähnst. Für mich nämlich persönlich, gerade bei Science Fiction, bei Fantasy, solange es irgendwie menschlich bleibt, ne, dann kann ich mich auch damit identifizieren. Aber wenn das irgendwie so super abgedreht ist, vor allem dieses fantastische Tierwesen, was ein einziges Feature-Fest war, weil er da seine 300 Pokémon aus dem Koffer hat kommen lassen und oh Gott, nein, er macht diese Attacke, ich muss ihn wieder anfangen. Dieser Film hat mehr mit Pokémon gemeinsam als mit Harry Potter. Ich finde, sie schulden uns noch weiterhin ein Spiel in diesem Universum irgendwie. Jetzt mal abgesehen davon, dass John K. Rowling so die schlimmste Hexe überhaupt ist. Aber ich bin super gespannt, was da die nächsten Jahre kommt, weil das Franchise ist auch noch nicht tot produziert.
Nee, da ist nur, sehr viel, nur um das auch gesagt zu haben, weil da triggert man ja dann doch mit, wenn man J.K. Rowling und sowas da dann als Thema behandelt. Ich komme ja aus der H.P. Lovecraft-Richtung und der hatte ja eigentlich das Gleiche. Da muss ich ganz klar sagen, ich habe schon in allen Sachen, mit denen ich mich beschäftige, immer die Maxime, ich muss wirklich jetzt das Werk vom Autor trennen. Weil wenn ich das nicht tue, dann kann ich das nicht konsumieren. Dann habe ich ein großes Problem damit. Und wenn ich das Werk nur konsumiere und sage, ich nehme den Autor jetzt komplett raus, dann habe ich auch noch an Harry Potter und an den Kurzgeschichten von H.P. Lovecraft Spaß.
Der einzige Unterschied, den ich da sehe, ist, egal durch welchen Kauf, du kannst bei H.P. Lovecraft ihn nicht mehr finanzieren, weil der Mann halt einfach tot ist. Ja. Und bei John K. Rowling ist es leider, weil sie halt auch noch alle mitverdient. Aber als sie 2020 angefangen hat, so scheiße zu werden, da fühlt man sich auch so ein bisschen darum verarscht, dass man das so lieben gelernt hat. Und ich finde, das ist ein super schwieriges Thema. Ich sage auch niemandem, dass man kein Harry Potter mehr Fan mehr sein soll. Aber diese Frau hat seit 2020 irgendwie einen absoluten Hirnschaden, super wichtiges Thema, aber da sehe ich natürlich den Unterschied zwischen Lovecraft.
Ein guter Punkt.
Ja. Rowling, du machst es vielen Menschen nicht einfach und ich bin echt gespannt, ob dazu noch Videospiele kommen. Wir wissen von einer Serie, die jetzt irgendwie in 10 Jahren in Produktion ist, diese Marke ist so verbrannt. Gleichzeitig, als ich damals im Krankenhaus war, ne, ich hatte Blinddarmoperation und ich wusste, zu Hause wartet auf mich Harry Potter und die Kammer des Schreckens für PlayStation 1. Ne? Und das war für mich so, ich muss gesund werden, ich muss nach Hause kommen, um dieses Spiel zu spielen. Und das ist mir bis heute, also ich verbinde sehr viel Gutes damit, ich verbinde sehr viel Schlechtes damit. Was mich zu einer Frage bringt, verbindest du auch sehr viel Gutes und Schlechtes mit Christopher Nolan?
Christopher Nolan ist für mich ein Meister des Films. Ja. Also ich verbinde, glaube ich, ausschließlich Gutes mit Christopher Nolan. Jeder hat, glaube ich, mal so diesen einen Fehltritt, aber Christopher Nolan hat so viel geniale Filme auf die Leinwand gebrannt. Einer der besten.
Aber findest du nicht, also ja, aber ich werfe in den Raum Oppenheimer Fragezeichen.
Finde ich großartig.
Ja.
Oh, jetzt wird's.
Filmtechnisch, er ist so zwei Menschen. Ne? Also jetzt, wenn er die ganzen historischen Sachen macht und als nächstes jetzt die Odyssee, das ist natürlich auch ein krasser Sprung von Atombombe zu trojanisches Pferd. Also ja, technologietechnisch sehr interessant, sehr interessant. Das ist, glaube ich, ein Thema für ein anderes, was mein Problem mit Oppenheimer ist. Aber ich finde diesen Mann auch absolut begnadet. Was ich toll finde an Christopher Nolan ist, er kann Mainstream und Arthouse miteinander verbinden. Und das kann so gut wie niemand, kein Regisseur kann das. Das Einzige, was an ihm schade ist, es gibt keine Spiele zu seinen Filmen. Und deswegen würde ich mir gerne ein Spiel zu Tenet wünschen. Oh.
Okay, man Robert Pattinson sagen, ist auch wieder dabei.
Robert Pattinson ist wieder, also ja, wir merkt schon, ne, er sitzt eigentlich schon bei uns hinten und lächelt sich die ganze Zeit einen ab, dass er in allen Spielen vorkommt.
Den lassen wir auch warten, ne?
Den lassen wir auch warten. Robert, jetzt warte erst, man hör auf zu glitzern. Ja. Aber sorry, das musste sein. Ich reiß mich immer zusammen, wenn das zur Sprache kommt. Kennst du Quantum Break von Remedy Entertainment?
Nein.
Remedy Entertainment, die ja auch Alan Wake 2 gemacht haben, und Alan Wake, die haben auch Quantum Break gemacht. Das war ein Spiel, Schrägstrich eine Serie. Also du hast immer wieder abwechselnd eine Serie geschaut und dann wieder ein Spiel gespielt. Und da geht's darum, dass die Zeit zerstört ist. Und du bist so jemand, der die Zeit manipulieren kann. Und das sehe ich tatsächlich als eine echt gute Grundlage für ein Tenet-Spiel, dass du quasi rückwärts und vorwärts spielst, Hitman-artig mit verschiedenen Schauplätzen. Weil was ich an Tenet liebe, es ist ja also es ist so der absurdeste Weltkrieg, den man sich vorstellen kann. Diesen Film sollst du gar nicht verstehen. Und ich finde, es ist James Bond, Mystery, Terminator ist da irgendwie mit drin. Ich liebe alles daran und das hat definitiv Potenzial für ein Videospiel.
Ja, verstehe ich. Hat die Tenet-Idee direkt schon nach dem ersten Kinogang bei dir gezündet oder warst du erstmal ziemlich confused, als du aus dem Kino gegangen bist und musstest dir ja die Frage stellen, was habe ich gerade gesehen?
Den Film findest du erst beim dritten Mal gut.
Ja. Ja.
Beim ersten Mal, ich finde, ab der zweiten Hälfte, es gibt irgendwo diesen Satz, wo Robert Pattinson sagt, hinterfrag das nicht. Und das ist quasi eigentlich nur Christopher Nolan in dem Moment, der mit dir redet. Ich hab's nur bei den ersten beiden Malen, habe ich ihm nicht zugehört und dachte mir so, oh, da sind wir aber gerade unsanft aufgekommen. Ich finde, der Mindfuck, der ist in diesem Film wirklich brutal. Ja. Wenn man weiß, dass er kommt, tut er nicht mehr so weh.
Ja, es ist absolut richtig. Aber du greifst was Schönes auf. Ich habe den Leuchtturm jetzt dreimal erwähnt. Der Film ist genauso. Wenn man den das erste Mal guckt, denkt man, was habe ich da getan? Und dann nach dem dritten Mal hat man richtig viel Spaß, wenn man viele Hinweise entdeckt. Und das hat Tenet definitiv. Und ein Spiel da drinne finde ich jetzt auch interessant, weil man einfach das Gleiche immer wieder häufiger spielt, aber aus anderen Blickwinkeln und vielleicht auch andere Sachen findet und sieht. Das könnte spielerisch, glaube ich, richtig Bock machen.
Das, und da sehe ich definitiv Remedy Entertainment in der Verantwortung. Das Problem bei denen ist immer, die könnten richtig geile, ey, pass auf, da wir ja rumtauschen, ne? Also, Spider-Man geht zu DC, Superman geht zu Marvel, Neil Druckmann macht District 9 und Neil Blomkamp macht Last of Us Staffel 2 Part 2. Dann machen wir noch Christopher Nolan muss Spiele entwickeln und Remedy Entertainment muss jetzt seine Filme drehen.
Ja, aber dann, glaube ich, gehe ich nicht mehr ins Kino.
Nee, aber dann sitzt du die ganze Zeit zu Hause, und zockst halt dann.
Ja, genau. Ja, das ist dann halt, dann ist es nicht mehr Cineman, sondern dann ist das dann, keine Ahnung, Game Man.
Game Man, dann du entwickelst dich ewig weiter.
Ja. Ja, es kommt ja alles, also mein Kanalname kommt ja auch von Brettman, weil ich habe ja noch einen Brettspielkanal, damit hat alles begonnen.
Ich weiß, und das gerade weil du so viele verschiedene Superhelden-Identitäten hast, kommst du damit irgendwie noch zurecht? Weißt du gerade noch, mit wem ich gerade rede?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mich selber absolut in eine Spirale des zu vielen begeben und ich versuche zu sortieren.
Dr. Brett und Mr. Sinne.
Ja. Yeah.
Es tut mir leid, als ich das gesehen habe, dass du dich weiterentwickelt hast wie ein Pokémon in Cinnamon. Ich musste leider an Cine-Minis denken, deswegen das magst du mir verzeihen.
Nee, das ist in Ordnung. Ich habe schon viele lustige Sachen dazu gehört. Da ich auch Simon heiße, hat auch einer gesagt, nee, du musst dich in Cinnamon umbenennen. Und also, so ein paar
Referenzen gibt's. Das klingt wie Digimon. Das ist echt absolut gut. Oh Gott, es ist so schlimm. Wir sind so schlimm. Wir begehen gerade sehr viele Verbrechen an dem Zeitkontinuum und dem Raumkontinuum. Ja, Tenet ist jetzt quasi in den Raum gelegt. Ich finde, es hat Potenzial von 2020. Also keiner dieser uralten Schinken, die ich hier gerade mitbringe und man sagt, boah, Micha, man merkt, dass du echt alt geworden bist. Ich würde mir gerne was dazu vorstellen und wie Leute, die was Ähnliches schon mal erleben wollen, den empfehle ich Quantum Break. Und das sei dir genauso empfohlen. Ich glaube, gerade du mit so einer Gaming-Film-Perspektive, falls ich Zeit mal eine Review bei dir sehen würde, würde ich das sogar toll finden.
Ja, ich guck mir gerade die Bilder dazu an. Und da haben wir ja den, wie heißt der gute Mann? Der spielt den Iceman in X-Men. Wie heißt der Schauspieler?
Wenn ich die Namen nicht weiß, dann fange ich auch immer an, Rollen zu nennen. Das gleiche ist nämlich Littlefinger aus Game of Thrones, spielt da auch mit.
Ja, dann sag einfach, der heißt Peter Baelish, weil dann sind
das,
die Leute.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gesagt, aber genau, ich meine Peter Baelish, genau.
Ja, genau, das ist der Name von Littlefinger, also der tatsächliche.
Ja, richtig. Richtig.
Ja, spannend. Ja, ich guck's mir mal an. So Thematiken interessieren mich.
Und dann reviewst du nämlich nur die Serie und nicht die Gameplay-Parts. Das fände ich auch sehr lustig. Wir sammeln jetzt bestimmt schon das 80. Thema, das 80. Podcast-Thema. Ja. Was wäre dein nächster Vote?
Ja, ich habe jetzt das Tricksen angefangen, aber das
Ich merk's.
Ja, und zwar ist das, was ich jetzt sage, das ist ja gar kein Film. Aber es hat mich einfach gerade in letzter Zeit so dermaßen beschäftigt. Deshalb greife ich es jetzt auf. Und zwar The Sandman. Läuft jetzt gerade auch noch auf Netflix und ist tatsächlich eigentlich ein DC-Comic. Man hat sich aber für die Netflix-Adaption dafür entschieden, den Sandman Morpheus Dream, wie auch immer er genannt werden möchte, raus aus der DC-Welt zu ziehen, damit man eben keine Superhelden drumherum hat. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, worum geht's? Der Sandman ist einer der ältesten Wesen des Kosmos überhaupt, also steht noch über sämtlichen Göttern, die es gibt, und es gibt 7 von diesen Entitäten. Das ist dann Dream, Destiny fürs Schicksal, Desire fürs Verlangen, und das sind so übergeordnete Göttlichkeiten. Und die Serie startet damit, dass Morpheus, also unser Sandman, dass der gefangen genommen wurde und die Leute nicht mehr schlafen konnten und nicht mehr aus den Träumen erwachen, und er muss halt irgendwann wieder zurückkommen. Und das ist so eine düsterne, geniale Fantasy-Welt, die in den Comics wohl schon unfassbar ist, aber die Serie hat mich mitgenommen. Und da
ich rate, wünsche ich mir Darf ich raten, in welchem Spiel du das wahrscheinlich verbinden möchtest?
Ja.
God of War.
Ja. Ich will da einen richtig schönen, vielleicht auch RPG-Titel daraus haben, wo wir unfassbar geniale Cutscenes haben, aber uns auch durch surreale Welten schlingen. Also der Sandman, der bringt's ja mit, wenn er mit seinem Sand unterwegs ist, und dann verschwimmt ein großes Märchenschloss auf einmal zu einer Horrorwelt, wo wir irgendwelche Pumpkinheads rumrennen haben und sowas, und sich da durchzuschlängeln. Ich glaube, das wäre ein Traumtitel für ein Spiel.
Ja, irgendwie logisch, ne? Irgendwie super logisch. Und dann sehe ich plötzlich, dass Ubisoft ein Avatar-Game raushaut, weil es einen Avatar-Film gibt. Aber ich denke mir, ja, wenn Sandman, warum kommt da kein Sandman-Spiel zu? Warum habt ihr das nicht gesehen? Aber das ist so. Ich finde, viele der Ideen, die wir mitbringen, sind so offensichtlich. Ja, vielleicht Disturbia weniger, den Point-and-Click-Adventure weniger, aber wenn du es für dich selbst entwickelst, dann kannst du es ja auch spielen.
Genau, ja, richtig, dann reicht's ja auch.
Ouroboros des Gamings, sehr, sehr cool. Rein auch von der Stilistik her, ne? Vom Weltdesign, von den Fähigkeiten her. Es ist so unverbraucht, ne? Weil, kommen wir nicht mehr mit griechischer Mythologie um die Ecke, kommen wir nicht mehr mit nordischer Mythologie, aber mit dem Sandman hast du auch so einen ganz neuen Pantheon. Finde ich gut, ja.
Ja, spannender Titel, obwohl sie tatsächlich auch griechische Mythologie und sowas da aufgreifen, aber es fühlt sich so anders an. Weil einfach die griechischen Götter nicht das Oberste sind da in dem Pantheon, sondern da ist noch was drüber. Das ist, also ich bin
großer Fan. Siehst du mal Zeus, wir lernen noch den Chef von Zeus kennen, ja.
Ja, genau, fragen wir mal. Ist es Desire? Mal gucken.
Großartig. Ich präsentiere den wahrscheinlich ungewöhnlichsten Vote in dieser Liste, und ich habe überlegt, nimmst du ihn rein oder nimmst du ihn nicht rein? Sagt dir der Film 3990 etwas?
Nein. Tatsächlich nicht.
Vom französischen, ich hoffe, dass es ein französischer Regisseur ist, der mir verzeihen wird, wenn ich seinen Namen falsch aussprechen sollte. Ich habe heute schon Sünden begangen. Jan Koonin von 2007. Ein super spannender Film, der euch jetzt schon empfohlen worden ist. Und dann könnt ihr gerne mit in diese Fantasie eintauchen, die ich dazu habe. Ihr spielt einen Werbedesigner, beziehungsweise ihr seid in diesem Film ein Werbedesigner, der Werbespots dreht und der immer wahnsinniger wird und der mittlerweile Werbung und Realität nicht mehr auseinanderhalten kann. Und das stelle ich mir als Spiel unglaublich spannend vor, gerade, also es ist quasi nicht so typischer Horror ist, sondern so Horror, Mystery, Marketing, Kapitalismus, Albträume, und du immer irgendwie an entsetzt von Werbespots bist. Auch diese Szenen gibt's in diesem Film, und dass ihr quasi nie wisst, ist das gerade die Realität, ne? Oder dass, ich weiß nicht, dass ihr von Bannern erschlagen werdet oder so. Da kann man gameplay-technisch so viel mitmachen.
Gerade nur die Bilder zu dem Film an, und das sieht schon, also es sieht schon genial aus. Also ich bin so ein bisschen daran, also wenn so Realität verschwimmt, so ein bisschen daran erinnert, es kommt doch jetzt ein neues Game raus, ich weiß nicht genau, wie es heißt, irgendwas mit View irgendwie, wo man Bilderrahmen hochhebt und dann diese Dinge, die man in dem Bild sieht, die werden dann die Realität, wo man dann durchgehen kann, und dann ist man im nächsten Raum.
Dieses Spiel kenne ich auch, ja.
Ja, und da so marketingtechnisch, du läufst durch so einen Supermarkt, links und rechts alles voll mit Cornflakes, und du gehst mit deinem Blick rüber auf die Cornflake-Packung und kriegst 39,90 angezeigt und tauchst ein in diese Cornflakes-Welt, wo dann noch der Tiger im Hintergrund ist, und du bist dann auf einmal in so einer Zeichentrick-Welt, kannst da auch wieder raustreten, wäre doch genial.
Ich sehe da super viel Potenzial. Ich sehe nur gerade nicht den einen Entwickler oder das Studio, das das machen sollte.
Das muss so ein Indie-Game sein, oder? Das ist irgendwie so ein kleines Studio, doch. Auch kein langes Spiel, so ein Spiel, was so seine 4 Stunden Spielzeit hat und mehr nicht.
Also für mich persönlich kann es natürlich ewig gehen. Oder du kannst es halt quasi immer wieder spielen. Oder das wäre ein Roguelite. Das finde ich natürlich auch interessant. Quasi so Hotline Miami-mäßig. Interessant. Aber du siehst auch eher ein Indie-Studio hier, weil ich sehe da weder Capcom von Resident Evil, noch sehe ich da Konami gerade. Nee. Das ist auch mal was ganz anderes. Also Kapitalismus, Horror oder Horror-Kapitalismus.
Oh. Die wären völlig überfordert damit. Das wäre ja so ein künstlerisch wertvolles Spiel. Da hätte man ja gar keine Encounter und irgendwelche Schockmomente, die man braucht. Dann, das sollen sie in Resident Evil packen, aber da hätte ich gern schon so einen
Cornflakes-Monster. Cornflakes-Monster?
Ja, aber muss es so platt sein? Muss es dann immer direkt ein Monster sein? Ich weiß nicht. Manchmal finde ich ruhige Spiele auch gut.
Also, ich weiß, ein Mann aus Cornflakes, also kein Monster aus Cornflakes, aber okay. Nicht zu viel. Wir geben gerade quasi eine Bestellung auf.
Ja, das stimmt.
Wanted, wir wollen genau das haben. Sehe ich auch eher ein Indie-Studio bei. Und es ist natürlich irgendwie weird, wenn ein AAA-Studio ein Spiel über Kapitalismus machen muss, also quasi über sich selbst.
Ja, stimmt. Ja.
Das wäre schon übelst lustig. Ja, von diesem weirden Albtraum, kannst du uns beruhigen oder machst du es jetzt noch schlimmer mit deinem nächsten Vote?
Ich werde euch nicht beruhigen, weil ich biege hier die Regeln so zurecht hier gerade für mich. Ja, und ich habe sie gerade schon gebogen mit einer Serie, die ich reingebracht bin. Und jetzt biege ich sie, weil ich es andersrum mache, aber weil ich es unbedingt brauche. Ich muss es bekommen. Und ich gehe jetzt so rum, dass ich jetzt ein Spiel sage, wovon ich einen Film haben will, weil es kommen muss. Und dieser Film ist auch angekündigt, zumindest angedacht. Aber ich will eine perfekte Verfilmung von der Lore von Elden Ring. Und da wünsche ich mir Guillermo del Toro, der das umsetzt, wie ein Pans Labyrinth uns da reinbringt. Ich weiß, bevor du jetzt gleich sagst, aber du brauchst bei Elden Ring diese From Software, dieses Geheimnis, dass es sich so langsam entfaltet, du brauchst das Roguelike da drinne. Ich finde es aber mal interessant, wenn du eine Welt aufbauen würdest, wo diese Lore uns nicht präsentiert wird, sondern du einfach abtauchst in diese Düsternis von Elden Ring, in diese Welt kommst, in diese tote Welt und du nach und nach in dem Film Dinge entdeckst, du aber keine Antwort dafür bekommst und dir das alles nachher zu selber zusammenbauen musst. Und dann die surreale Weltgestaltung von Guillermo del Toro, das wäre das Elden Ring, was ich unbedingt auf einer Leinwand hätte, vielleicht sogar auch als Serie.
Du wirst überrascht sein, ich stimme dir voll und ganz zu.
Oh, das ist gut.
Siehst du mal, weil ich bin ja die Person, die gerne einen Easy-Modus in From-Software-Spielen hätte. Ja, ich weiß, da gibt's unterschiedliche Meinungen zu, aber quasi nur diese Welten zu erkunden, quasi nur diese Story aufzunehmen, dafür bräuchte es fast schon diese Kämpfe nicht. Und ich stelle mir das irgendwie sehr interessant vor, dass als Film, dass du quasi 90 Minuten lang irgendwie super krasse, wabernde Sachen siehst, ne, und dir das nochmal anguckst und dann denkst, okay, ich verstehe. Weil ich persönlich mag auch zum Beispiel Silent Hill 2 als Spiel. Das ist ein Spiel, das verstehst du beim ersten Spielen nicht. Du hast vielleicht 30% verstanden. Und je öfter du es spielst und je öfter du es interpretierst, desto mehr siehst du. Und deswegen, da könnte was Cooles bei rumkommen. Mit Guillermo del Toro hast du da auch schon den Traumregisseur gefunden. Stelle ich mir spannend vor. Doch.
Ja, guck mal, dann sind wir uns da ja schnell einig. Welchen Titel hast du noch?
Wir werden immer schneller.
Wir committen uns so, ne? Ich glaube, so länger wir reden, umso mehr merken wir so, wo der andere unterwegs ist, und dann sind wir uns relativ zügig einig.
Eigentlich sind wir eine Stimme. Eigentlich sind wir eine Stimme, die alles sagt und die sich unterschiedlich manchmal anhört.
Ein Stimmen-Man,
das ist der nächste Man. Ich finde den Vote gut. Ich finde ihn nicht besonders. Also ich finde ihn noch nicht so. Das wäre interessant. Aber ich find's auch gut. Also du hast etwas sehr Erwartbares mit reingebracht, du hast etwas sehr Unerwartetes reingebracht mit deinem Point-and-Click-Adventure. Ja, ich bringe etwas Interessantes mit und ich breche auch diese Regeln dieses eigenen Podcasts, weil ich jetzt eine Serie mitbringe. 2014 von Nick Pizzolatto, True Detective Staffel 1.
Mit das Beste, was es im Serienformat da draußen gibt.
Ich finde es so witzig, dass er sich selber nicht mehr übertrumpfen konnte. Er war am Anfang zu gut, dann machte er Staffel 2. Ich will aber jetzt nicht Staffel 1 nochmal machen, ich mache mal was anderes. Oh, die Leute mögen es nicht. Dann mache ich in Staffel 3 exakt wieder Staffel 1, nur total eigentlich nicht so. Und dann ist er gegangen und als dann True Detective Staffel 4 in den Händen jemand anderes lag, dann war es wieder fantastisch.
Da hatten wir Jodie Foster im Eis, ne?
Das ist, also besser hätte man nicht machen können. Der Schweigende Lämmer kehrt zurück für diesen Fall. Also wow. Also Staffel 4, überspringt bitte 2, überspringt 3. Ich finde, ihr könnt mich mit Tatort im deutschen Fernsehen jagen. Es ist das Langweiligste, was jemals produziert worden ist und wird. Aber wenn man Thriller, Detektiv und Horror miteinander kombiniert, dann habt ihr eine richtig krasse Sache. Und jetzt hört euch das an, was ich noch mit reinbringen könnte in dem Spiel. Wir machen ein GTA-Spiel draus, indem man nämlich im Kopf spielt. Weil das, finde ich, ist lange schon überfällig, dass wir keinen Gangster spielen, sondern wir spielen uns jemanden, der sich ans Gesetz halten muss, es aber nicht immer tun braucht. Gerade in Louisiana, in diesem Setting, das stelle ich mir sehr cool vor.
Ja, das hat was. Aber du hast mich auch so komplett abgeholt, wieder an True Detective zu denken, weil diese Serie einfach so großartig ist. Und wenn man da wirklich auch so herangeht, ein Traum.
Das ist so eine Serie, die muss ich, ich hatte früher mal so, ne, ich muss einmal pro Jahr Herr der Ringe schauen, ich muss einmal pro Jahr Star Wars schauen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, auch wenn mich gerade wie viel an den Fingern juckt mit dunkler Bedrohung und so. Aber ich muss jedes Jahr einmal True Detective Staffel 1 gucken und ich gebe mir immer die Challenge, achte mal auf was anderes. Und auch das ist so eine Serie, die verstehst du, also du wirst erst alles nach dem 10. Mal irgendwie sehen, gerade wenn man sich das Intro immer und immer und immer wieder anguckt. Das ist ein Kunstwerk, was einfach daran liegt, dass da ganz viele Leute wussten, was sie konnten. Die Kameraperson hat es drauf, der Cutter hat es drauf, dieses ganze Intro hat es drauf, der Regisseur hat es drauf. Hallo, ihr habt dieses Buddy, diese beiden Schauspieler, es ist so, oh, Matthew Woody McConaughey, ich liebe Matthew McConaughey, wenn er wie so ein Nietzsche sitzt und die gesamte Welt hasst, es ist so fantastisch.
Ja, und ich hau keine Spoiler raus, aber ich als Lovecraft-Fan bin absolut mit dieser Serie sehr zufrieden, sagen wir es mal so.
Ich finde, dass die Serie quasi ein Halbstaffelfinale hat und ein Staffelfinale, ich finde, ja. Oh, sie ist so in der zweiten es ist so eine komplett unterschiedliche Serie, wo du nicht weißt, wo es hinführt, ne?
Es ist auch allein der Start schon, die Serie fängt mit so einer spannenden Auftaktstory an und dann kommen die Charaktere rein, der Taxman wird hier vorgestellt, also Matthew McConaughey mit seiner Kladde, wo er alles dran aufschreibt. Völlig unnahbare Hauptcharaktere, die ihre Probleme haben, die in so einen okkulten Fall reindriften und es wird immer skurriler und es ist so gut gemacht, es ist optisch so gut gemacht. Es ist auch mit den in Anführungsstrichen sehr einfachen Cliffhangern, die da platziert werden. Wie oft wird da die Frage in dem Verhör gestellt, ja, sie wollen wissen, was mit dem Mädchen passiert ist. Ja, wollen wir, aber wir haben erst noch eine andere Frage. Und du denkst dir als Zuschauer, ja, ich will wissen, was da passiert ist. Und es ist eigentlich billig, aber es funktioniert so gut.
Vor allem auch mal diese, ich liebe ja die Autofahrten mit diesen beiden Leuten, diesen beiden Detectives und die beziehen immer alles, was sie da machen, immer auf ihr Leben und auf das gesamte Leben, auf die Menschheit und die haben unterschiedliche Stärken und sie hassen sich und sie mögen sich auch irgendwie. Ich finde deren Dynamik so stark und da hätte es schon, also ich sag bei dieser Serie immer, es hätte gar nicht noch eine weitere Ebene oder eine weitere Schicht gebraucht, weil die erste Ebene schon so fantastisch ist und dann kommt noch eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte drauf. Also ja. Es sei euch wärmstens empfohlen, aber ich will immer noch ein Spiel davon haben. Super unrealistisch, aber
Da bin ich aber so bei Heavy Rain auch unterwegs, weißt du? Das ist so ein Titel, der für mich in eine ähnliche Kerbe schlägt wie True Detective.
Ja, absolut. Das ist auch der einzige Fall, der einzige. Und ich finde, Detroit Become Human hat ja auch eine gewisse Detective-Story, die dann sehr schnell vorbei ist. Aber auch diese Momente, wo man einen Tatort untersucht, das erinnert mich sehr stark an True Detective. Und ja, ansonsten hast du halt in anderen Spielen, setz mal den Sensor ein, wumm, dann blitzen 4 Objekte auf, die du dir anguckst. Der Täter hat irgendwas gemacht und ich denkst dir immer so, oh, das ist so einfach leider. Simon, damit kommen wir zu deinem letzten Vote, nachdem du mir natürlich komplett zugestimmt hast bei True Detective. Eigentlich haben wir uns heute ja komplett immer gegenseitig zugestimmt. Was ist dein letzter Vote?
Haben uns jetzt so dermaßen selbst zugestimmt, dass ich schon 5 hatte.
Wirklich? Ja. Okay, dann war ich tatsächlich der Letzte. Dann werfe ich dir zuletzt, dann lass uns zuletzt nur in den letzten Sekunden brainstormen, was vielleicht noch, also weil natürlich ist 5 eine konstruierte Zahl, hier müssten eigentlich 50.000 stehen, aber ich nenne dir noch ein paar Filme und du reagierst einfach mit Ja oder Nein, ob du darauf Bock hättest, das dazu ein Videospiel zu haben. Und wir können es dann nachher gerne umdrehen, dass du das machst, aus dem Bauch heraus.
Okay.
Ich fange an. Once Upon a Time in Hollywood.
Megafilm, der sehr langweilig anfängt und ein unfassbar geniales Finale hat.
Würdest du ein Videospiel dazu haben wollen?
Nee, gar nicht. Weil der Film halt langweilig ist den Großteil der Zeit. Jetzt erklär mal, wie du da ein Spiel drin siehst.
Ja, auch wieder hier GTA, Life is Strange, Entscheidungen treffen. Man kann jeden Quentin Tarantino-Film Videospielen, doch. Hör mir auf, ey. Okay, okay. Apocalypse Now.
Ja, funktioniert sehr, sehr gut. Habe ich aber schon ewig nicht mehr gesehen. Von daher müsstest du mir nochmal helfen, wie du das Spiel dir vorstellst.
Streng genommen ist es Far Cry. Also gewissermaßen, jedes Far Cry ist eigentlich Apocalypse Now. Ich will weiter noch ein Apocalypse Now-Spiel haben. Ne? Wir sind der Gute, der in die Hölle geht, um einen Bösen zu jagen. Und letztendlich werden wir selber der Böse. Und das natürlich mit dem Vietnamkrieg zu verbinden, das war einfach ein genialer Streich. Ein fantastischer Film, den ihr auch nur in dieser 4,5-stündigen Version schauen dürft, also in der kompletten Version. Ah, oh, großartiger Film. Ich mach weiter. White Lotus.
Oh, White Lotus ist eine großartige Serie, wo die Leute sich fragen, warum gucke ich das hier eigentlich? Da könnte ich mir sehr gut ein Spiel vorstellen für Leute, aber ein lustiges Spiel. Sowas, nicht so wie Day of the Tentacle, da wäre ich jetzt wieder bei Point and Click. Aber boah, da muss ein kreatives Mastermind dahin, um diese Menschen einzufangen in dem Spiel, die sich ihr eigenes tolles Leben versauen durch eigentlich nichts.
Das ist, glaube ich, so, das müsste man so, aber nicht Hitman-artig, sondern quasi wie Hitman, aber dass du lässt einen Tag ablaufen in White Lotus, also in diesem Ferienresort, und du darfst bestimmte Bedingungen verändern. Ne, du darfst überall als Regisseur irgendwie so Sachen ändern. Beispielsweise die Seife liegt dort oder weiß ich nicht.
Also in einer Sitzung die Steine und das Karma so damit komplett ändern, weil du die Steine änderst, du legst die anders hin und dann guckst du zu, wie die Sitzung abgehalten wird und die komplett nach hinten losgeht, weil der dann
genau,
komplett
also du müsstest dein eigenes Chaos produzieren und du gewinnst erst, wenn alle am Ende tot sind.
Großartig. Doch, die Idee ist klasse.
Du läufst so witzig.
Ja, du läufst das, zum Beginn läufst du durch dieses Ferienresort, lernst die Leute kennen und merkst schon, boah, irgendwie sind die alle ein bisschen unsympathisch, und dann fängst du an und machst das Ganze nochmal und versaust denen den Urlaub. Überragend.
Ich finde die Idee jetzt selber sogar noch viel besser. Danke dafür.
Ja.
Ich fand Elden Ring von dir, finde ich okay. Das, was ich jetzt sage, ist auch irgendwie so Captain Obvious. Ich glaube, das wird in allen besten Listen auftauchen. Breaking Bad.
Ja. Breaking Bad.
Es ist irgendwie,
wir müssen es so machen wie in den Serien halt auch. Wir werden mit jeder Minute, die gespielt wird, noch besser. Das ist für mich Breaking Bad.
Ich sag, die dritte Staffel kannst du komplett skippen.
Ja, nö.
Ja, kann man, aber mache ich nicht, Michael. Ja, okay, dann genau. Ist das so, Simon, dann mach das halt nicht. Gut. Snowpiercer.
Oh, ja, spannend. Jetzt ist nur die Frage, von Snowpiercer gibt es einen Film und die Serie. Was meinst du?
Ich meine den Film.
Ja, den mag ich nicht.
Ich finde den so unangenehm ganz toll. Aber ich meine, es ist auch so wieder Video. Es ist, hat schon fast so eine Videospielstruktur, ne? Von einem Dungeon in den nächsten und du bist in einem Zug.
Von einem Abteil,
also
ne?
Ja, also das ist eigentlich schon wieder. Es ist so Captain Obvious. Ich komme mit meinem letzten Wort und dann kannst du deine Votes einfach ballern. Wolkenatlas.
Kenn ich nicht.
Mit Tom Hanks, der Film, wo du quasi in verschiedenen Zeitdimensionen bist. Also quasi, du hast.
Ach, Cloud Atlas!
Cloud Atlas, also Verzeihung.
Wolkenatlas, da habe ich gerade gedacht, was ist das wieder für ein.
Da spricht er das auf Deutsch aus, dieser Typ. Ey, okay, Cloud Atlas.
Ja, okay, kenne ich natürlich, ja. auch das ist so ein bisschen Sandman, Narnia-mäßig einfach eine spannende Welt, die man darstellen kann, ne?
Und das müsste Ubisoft aber mit der Assassin's Creed-Formel machen.
Oh ja, ja, okay.
Oh, sie können es. Also, es wäre eigentlich witzig, wäre eigentlich super witzig. Und man würde Tom Hanks spielen.
Ja, Tom Hanks ist großartig.
Weißt du, und dann schaltet man Skin frei, dass man wie Forrest Gump rumlaufen darf.
Ja, und dann verliert man seine Krücken nach und nach, wenn man schneller läuft. Das wäre doch witzig.
Das wäre super witzig. Man kann alle Tom Hanks spielen, also quasi alle seine Filme könnte man spielen. Ich sehe da sehr viel Potenzial. Mal schauen, wie viel Potenzial du in unserer letzten Runde noch raushaust. Hau mal ein paar Filme raus und ich antworte mit ja oder nein. Ob dazu Videospiele existieren sollten oder nicht.
Ja, also ich würde mal starten mit Event Horizon.
Ja, und ist eigentlich quasi Dead Space. Aber warum nicht noch mehr Dead Space Spiele? Ja, finde ich gut. Weiter.
Ja, Ich bleib jetzt einfach drin, weil ich einfach hart Bock drauf. Der erste Alien.
Ist auch Dead Space, aber ja, warum nicht? Weitere Dead Space-Spiele finde ich immer gut.
Was ist mit Dead Space?
Zu verfilmen, meinst du? Ja, das wäre natürlich auch interessant. Das würde funktionieren, klar.
Ja. Und weil du ja gerade Cloud Atlas einfach schon gesagt hast, Narnia, finde ich, hat ja keine gute Verfilmung bekommen. Könnte man daraus ein gutes Spiel machen?
Ich glaube, da gibt es sogar ein Spiel zu und das ist nicht gut.
Ach so, okay, guck mal, siehst du, kenne ich gar nicht. Soll man ein gutes Spiel daraus machen?
Narnia PS2 oder PS3 müsste es gewesen sein. Ja, die Chroniken von Narnia PS2. Und dann frage ich mal kurz Metacritic, was die davon halten. Ich tippe mal auf 50 oder 60. Und wir sind bei 68. Oh, gut geraten, Michael. Sehr gut geraten. Hau mich vom Hocker. Hau mich vom Hocker. Du hast noch was. Ich weiß das. Ich weiß, dass du noch irgendwas hast.
Ich muss mir ja gerade spontan raussuchen. Und bei einem Titel, den ich einfach sagen möchte, weiß ich, dass es ein großartiges Spiel davon gibt. Aber ich sage ihn jetzt einfach, weil ich halt ein riesiger Herr-der-Ringe-Fan bin, sage ich Herr-der-Ringe. Aber die Rückkehr des Königs ist einfach ein supergeiles Koop-Spiel schon.
Ja, von richtig.
Daher, das ist eigentlich schon Schlacht um Mittelerde.
Ich glaube, auf diesem Planeten, an diesem Tag wurde nie was Richtigeres gesagt, als das, was du gerade gesagt hast. Ja, Rückkehr des Königs, bestes Spiel überhaupt. Also, ist super ärgerlich, dass man gar nicht mehr drüber spricht. Es gibt auch ein fantastisches Spiel von einem anderen Verlag oder einem anderen Studio, Star Wars Episode 3, das exakt genau so aufgebaut ist, wie dieses Herr der Ringe-Spiel. Deswegen, man muss über beide Spiele viel, viel mehr reden. Aber dazu neues, also so ungefähr ähnliches Spiel, ne, so Couch-Coop-mäßig mit mehr Leveln und so, würde ich nehmen, würde ich definitiv nehmen.
Das würde gehen, ne? Und was ich noch, Alice im Wunderland, pass auf, jetzt ganz wild.
Oh ja, okay.
Aber da ein völlig verrücktes Spiel. Ich überlege gerade, wir haben in Kingdom Hearts, haben wir natürlich viele Alice im Wunderland Level auch da drinne. Aber irgendwie sowas wie Tim Burtons völlig düsterer Alice im Wunderland-Geschichte.
Kennst du Alice Madness Returns?
Nee.
Das ist nämlich quasi genau das, was du gerade beschrieben hast.
Das heißt, du hast mir jetzt was geliefert, was ich jetzt praktisch im Nachhinein mir unbedingt angucken muss, ja?
Es gibt zwei Teile. Ich würde dir den ersten nicht empfehlen, weil der echt in die Jahre gekommen ist. Aber gerade wenn dich die Stilistik interessiert und das in dem Game Design, dann sei es dir wirklich wärmstens empfohlen, beide Teile.
Okay.
Alice im Wunderland.
Das sieht sehr, sehr cool aus. Ja, und einen hätte ich noch. Hast du die Serie Altered Carbon gesehen?
Ah, das war so klar, dass das jetzt kommt. Ja, definitiv. Ich sag dir aber auch, ne, Deus Ex Human Revolution oder Mankind Divided geht in so eine Richtung. Es ist nicht dasselbe. Ich finde, Altered Carbon ist quasi noch mal eine Kombination aus Cyberpunk 2077 und Deus Ex. Und das stimmt, dazu brauchen wir noch ein Spiel. Ja.
Ja, fand ich eine großartige erste Staffel. Die zweite Staffel kannst du dann wieder in die Tonne kloppen, aber die erste Staffel war großartig. Und da mit dieser ganzen Sleeve-Mechanik, also dass der Körper praktisch wiederverwertet wird und du als Verbrecher halt eben schlechtere Körper bekommst, als wenn du superreich bist, das wäre so eine Thematik, die fände ich, glaube ich, noch spannend.
Boah, das hat sehr viel Potenzial für ein RPG. Ja. Ich werfe einen letzten Vote rein, falls du noch einen hast, es sei denn, es geht 6 Stunden weiter und wir gehen einfach die gesamte Filmgeschichte durch. Es gibt ein Videospiel, was ich immer unbedingt haben möchte und ich finde ja genau, Lies of P geht jetzt in die Richtung, dass wir quasi Pinocchio als Videospiel gemacht haben. Ich sag aber, es gibt ein anderes Märchen, in Anführungszeichen, ursprünglich von E.T.A. Hoffmann, der Nussknacker. Und das muss ich sagen, das hätte als Setting, weil das ja gerade so eine Kombination aus, es könnte so eine Bloodborne-Toy-Story-Optik haben, weißt du? Oh, hätte ich Bock drauf.
Ernst soll das Spiel sein?
Ja, ernst, definitiv.
Weil ich sehe ja gerade, wenn ich das eingehe, der Nussknacker und die 4 Reiche.
Ja, nee. Also ich meine ja den ursprünglichen Stoff und ich meine nicht diesen Film, auch wenn dieser Film, wenn du den Trailer siehst, hast du das Beste aus dem Film schon gesehen, tu bloß nicht den Fehler, diesen Film zu sehen, auf keinen Fall.
Ich kenne ihn auch nicht, spielt Morgan Freeman da mit, bitte nicht?
Morgan Freeman spielt mit.
Ach Gott.
Ja, und erstmal wieder die Rolle, die außerhalb bleibt und den klugen Erzähler. Das ist gleich irgendwie mit Samuel L. Jackson in Zimmer 1408 irgendwie.
Ja, stimmt also auch.
Ja. Nee, aber Nussknacker gerade mit so Blechsoldaten und mit Ratten, die man bekämpfen muss, das stelle ich mir. Und gerade du kämpfst unterm Weihnachtsbaum, weißt du, gerade also quasi, dass du das aus so einer kleinen Perspektive, diesen Weihnachtsbaum aus Mount Everest wahrnimmst.
Ja, mit so Zahnstocherschwertern und sowas.
Boah, will ich haben.
Großartig, ja. Die Zimtstange als Streithammer oder sowas.
Ich finde sowas immer lustig, wenn man sowas albernes, kindliches, aber super ernst trimmt. Ne, das ist das gleiche mit Dead Island. Also quasi, ne, das von Hollywood, aber mit Zombies kombiniert. Und das ist irgendwie super cool, diese Crossovers.
Hundertprozentig.
Fantastische Auswahl, die wir heute getroffen haben. Hast du noch irgendwas für mich, außer dass wir uns selber loben für heute?
Du hast so viele geniale Titel angesprochen und nee, ich will jetzt den Leuchtturm spielen, Point and Click. Ich fange ganz egoistisch mit meinen ersten Sachen an. Das will ich jetzt haben. Da hätte ich jetzt im Anschluss richtig Bock drauf. Aber Alice, was du mir gerade gesagt hast,
Madness da, Returns.
Madness Returns, genau. Das muss ich mir auf jeden Fall notieren. Nee, ich muss mich gleich mal einfach an Zocken machen. Du hast mir Bock gemacht, einfach mal wieder was zu zocken. Habe ich viel zu lange schon nicht mehr gemacht.
Siehst du hier die Möglichkeit in das Part 2, weil wir, glaube ich, noch nicht fertig sind?
Ja, absolut, das können wir machen.
Welche Filme brauchen unbedingt Videospiele und welche Themen kann man währenddessen aufmachen? Das war absolut fantastisch. Simon, den ich viel zu oft heute Sven genannt habe und du dich dafür gerecht hast, mich dann Stefan zu nennen, was ich absolut gerechtfertigt finde. Das ist die gerechtfertigte Strafe dafür, aber wir sind alle wieder cool. Sehr cool, dass du heute da warst. Komm bitte unbedingt wieder. Ich glaube, wir haben noch sehr viele Themen.
Sehr gerne, war ein großer Spaß. Dankeschön.
In dem Sinne, Leute, danke, dass ihr reingehört habt. Und mich gibt's ja mit einem Live nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, Apple und Co. Also gerade da, wo ihr die Podcasts eures Vertrauens hört. Und wenn ihr noch an Bonus-Content interessiert seid, den wisst ihr, den gibt's bei Steady oder bei als YouTube-Kanalmitgliedschaft. Für Minimum 5 Euro geht es los. Und dann könnt ihr euch meine Reportagen, Interviews, Stories, Analysen, alles, was ihr wollt. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, in Live das Leben, embrace das Chaos und ja, haut die Studios mal an, dass die gefälligst alles umsetzen sollen, was wir heute gesagt haben. Zuallererst das Point-and-Click-Adventure, weil es Simon sonst echt böse wird.
Tüdelüdü.
Tüdelüdü. Haut rein. Ciao.